Und wer ist dieser Luce? Die meisten Kehrer stammten aus den Dörfern im Tal. Sie erledigten alle langweiligen und schmutzigen Arbeiten. Man sah sie immer im Hintergrund. Sie beschnitten die Kirschbäume, wischten den Boden, reinigten die Karpfenteiche und fegten dauernd. Niemand von ihnen besaß einen Namen. Niemand wusste, welchen Ort sie in der Nacht aufsuchten. Es waren einfach nur Kehrer. Aber auch Luce fegte. Eines Tages traten drei ältere Novizen den kleinen Schrein um, der neben Luces Schlafmatte stand. Am nächsten Tag erschienen die Kehrer nicht zur Arbeit. Sie blieben in ihren Hütten hinter verriegelten Türen. Der Abt rief die drei Novizen zu sich. »Wisst ihr, dass die schreckliche Schlacht der fünf Städte nicht stattfand, weil der Kurier rechtzeitig eintraf? Und wisst ihr auch, dass das Pferd des Kuriers unterwegs ein Hufeisen verlor und der Reiter plötzlich einen Mann sah, der mit einer tragbaren Esse neben der Straße ging und eine Schubkarre mit einem Amboss schob? Und wisst ihr, dass dieser Mann Luce hieß? Wisst ihr auch, dass Yanda Trapp, Großmeister des Okidoki, Torofu und Shangfu, nur einem Mann unterlag? Und wisst ihr, dass dieser Mann Luce hieß? Nehmt Besen und fegt, befahl der Abt. Von jetzt an werdet ihr jeden Tag fegen, bis ihr Luce findet und ihm zu sagen wagt, Kehrer, ich war es, der deinen Schrein umstieß, und jetzt werde ich dir voller Demut zum Dojo des 10. Jim folgen, um den richtigen Weg zu lernen. Denk daran, dass Luces Weg nicht unser Weg ist. Denk daran, dass er alles lernte, während er unbeachtet fegte, und denk daran, einst betrat er eine Zitadelle voller bewaffneter Männer und Fallen, aber trotzdem erstickte der Pascha von Muntab an einer Gräte. Kein Mönch versteht es besser als Luce, die Zeit und den Ort zu finden. Jemand, der es nicht besser wusste, fragte vielleicht, welcher Weg verleiht ihm solche Macht? Und die Antwort lautete, es ist der Weg von Frau Marietta Kosmopilit, Quirmstraße 3, Ankh-Morpork, Zimmer günstig zu vermieten. Nein, wir verstehen es auch nicht. Vermutlich steckt irgendein subzendentaler Firlefanz dahinter. Keine Brüder, keine Schwestern, sagte Luce traurig, keine elterliche Liebe, nur die Bruderschaft der Diebe.
Aber er war ein guter Dieb.
Daran zweifle ich nicht. Wie alt ist er?
16 oder 17, allem Anschein nach.
Also zu alt für den Unterricht. Die Mönche wechselten erstaunte Blicke.
Wir können ihn nicht unterrichten, sagte der Novizenmeister.
Luce hob eine dürre Hand. Lasst mich raten. Er weiß schon alles, nicht wahr?
Und wir fragen uns, will Töpfchen, Popo, warum jetzt, warum gerade zu diesem Zeitpunkt,
ließ sich der Abt vernehmen. Er kaute am Huf eines Spielzeugjack.
Luce, sagte der Novizenmeister, wir konnten dir nichts beibringen, erinnerst du dich?
Aber dann fand ich einen Weg, entgegnete Luce.
»Bist du bereit, den Jungen zu unterrichten?« fragte der Abt. »Er braucht Gelegenheit, zu sich selbst zu finden.«
»Steht nicht geschrieben, ich habe nur ein paar Hände?« fragte Luce. Rinpo sah den Novizenmeister an.
»Ich weiß nicht. Niemand von uns hat jemals die Texte gelesen, aus denen du zitierst.«
Luce schüttelte traurig den Kopf. »Na schön, Hochwürden. Ich helfe dem Jungen, einen Weg zu finden.«
Nicht allzu weit von Madame Frus Akademie entfernt in der esoterischen Straße gab es einige Herrenclubs. Es wäre viel zu zynisch zu betonen, dass sich der Begriff Herren allein auf Personen bezog, die es sich leisten konnten, $500 Beitrag pro Jahr zu zahlen. Der exklusivste Club hieß Zappler. Susanne brauchte sich nicht unsichtbar zu machen, weil sie wusste, dass die Mitglieder des Zapplers sie überhaupt nicht sahen. Frauen waren im Club verboten, mit der Ausnahme von Regel 34b. Sie ließ widerstrebend zu, dass weibliche Familienangehörige oder respektable verheiratete Frauen über 30 zwischen 15.15 Uhr und 16.30 Uhr im grünen Salon zum Tee empfangen werden durften, vorausgesetzt, ein Repräsentant des Personals war die ganze Zeit über anwesend. Diese Regel gab es schon so lange, dass Clubmitglieder glaubten, es wären die einzigen 75 Minuten am Tag, während denen Frauen existieren durften. Deshalb konnten Frauen, die zu einem anderen Zeitpunkt im Club erschienen, nur ein Hirngespinst sein. Es war ihr ein Rätsel, warum Tod diesen Ort aufsuchte. In den meisten Polstersesseln der Bibliothek saßen zufriedene und satte Clubmitglieder unter Zelten, die aus der Ankh-Morpork Times bestanden. Susanne sah sich um und entdeckte schließlich eine Ausgabe der Zeitung, unter der die untere Hälfte eines schwarzen Kapuzenmantels und zwei knochige Füße hervorragten. Eine Sense lehnte an der Rückenlehne des Sessels. Susanne hob die Zeitung an.
»Guten Tag«, sagte Tod. »Hast du zum Mittag gegessen? Es gab gerollten Pudding mit Marmelade.«
»Warum verhältst du dich so, Großvater? Du schläfst doch nie.«
»Ich finde es erholsam. Geht es dir gut?«
»Mir ging es gut, bis die Ratte kam.«
»Kommst du beruflich gut voran? Du weißt ja, dass du mir viel bedeutest.«
»Danke«, erwiderte Susanne knapp. »Und jetzt möchte ich wissen, warum du...«
»Sind die Kinder wohlauf? Sie haben hübsche Bilder von mir gemalt.«
Susanne seufzte. »Ja, wie geht es deinem Diener Albert?«
»Es geht ihm gut.«
Und eigentlich war es kein Smalltalk, fand Susanne. Für Smalltalk gab es in einem großen Universum keinen Platz.
»Die Welt findet ein Ende.«
Das waren große Worte. Wann?
»Nächsten Mittwoch.«
»Warum?«
»Die Revisoren sind zurückgekehrt«, sagte Tod.
»Die bösen kleinen Burschen?«
»Ja.«
»Ich verabscheue sie. Auf was sind sie diesmal aus?«
»Das weiß ich nicht.«
»Ich dachte, du könntest dich an die Zukunft erinnern.«
»Ja, aber etwas hat sich geändert. Nach dem nächsten Mittwoch gibt es keine Zukunft.«
»Es muss doch irgendetwas geben, und wenn es nur Trümmer sind.«
»Nein, nach 1 Uhr am nächsten Mittwoch gibt es nichts. Nur 1 Uhr am Mittwoch. Für immer und immer. Niemand wird leben. Niemand wird sterben. Das sehe ich jetzt. Die Zukunft hat sich verändert. Verstehst du?«
Die Revisoren wollen etwas mit der Zeit anstellen? Ich dachte, so etwas sei ihnen nicht erlaubt.«
»Das stimmt. Aber Menschen sind solche Grenzen nicht gesetzt. Es geschah schon einmal.«
»Niemand wäre so dumm.« Susanne unterbrach sich. »Natürlich wäre jemand so dumm. Manche Menschen waren zu allem fähig, nur um herauszufinden, ob es sich bewerkstelligen ließ. Wenn man in irgendeiner Höhle einen Schalter anbrächte und mit dem Hinweis »Schalter für das Ende der Welt, bitte nicht drücken« beschriftete, so hätte die Farbe kaum Gelegenheit zu trocknen. »Die Geschichte über die gläserne Uhr von Bad Schüschein«, fuhr Susanne fort und behielt den Totenschädel im Auge.
»Die Revisoren haben die Uhr nicht erbaut. Sie war das Werk eines Verrückten, aber sie verstehen es gut, sich anzupassen. Sie können nicht erschaffen, aber sie können sich anpassen. Und die Uhr wird noch einmal gebaut.«
»Hielt die Zeit wirklich an?«
»Sie wurde gefangen. Nur für einen Moment, aber Die Resultate liegen noch immer um uns herum. Das historische Gefüge splitterte und zerbrach. Vergangenheiten waren nicht mehr mit Zukünften verbunden. Die Geschichtsmönche mussten praktisch alles neu konstruieren. Hast du die sogenannten Zauderer der Mönche gesehen? Wundervolle Dinge. Sie können die Zeit bewegen, sie speichern und dehnen. Sehr einfallsreich.
Ich weiß nicht, was ich dagegen tun sollte, sagte Susanne.
Alles, was du kannst, erwiderte Tod. Ich hingegen habe aufgrund von Brauch und Sitte andere Pflichten. Wie dem auch sei, dein Eingreifen dürfte sehr nützlich sein. Du kannst Orte aufsuchen, die mir verwehrt sind. Ich habe die Zukunft nur gesehen. Du bist in der Lage, sie zu ändern.
Wo wird die Uhr gebaut?
Das weiß ich nicht. Es war schwer genug, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das Objekt selbst bleibt mir verborgen.
Warum?
Weil Dinge versteckt sind. Mit dieser Sache hat jemand zu tun, der nicht mir unterliegt.
Tod schien nicht genau zu wissen, wie er es ausdrücken sollte.
Du hast sicher gehört, wie ich von der Personifizierung der Zeit gesprochen habe.
Du hast mir nicht viel darüber erzählt. Sie lebt in einem Palast aus Glas, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, sie verliebte sich in einen Menschen.
»Nun, früher geschah so etwas recht oft«, erwiderte Susanne. »Dichter verlieben sich in den Mondschein oder Hyazinthen oder was weiß ich und Göttinnen.«
»In diesem Fall geschah es wirklich«, sagte Tod.
»Wie meinst du das?«
»Die Zeit hat einen Sohn. Jemand, der fast sterblich ist. Jemand wie du.